my signal.
What signal?
You won't miss it.
Sorry, can I ask again? You mentioned a mistake with me.
Oh, big mistake. Really huge. Didn't anyone ever tell you there's one thing you never put in a trap if you're smart? If you value your continued existence, if you have any plans about seeing tomorrow, there's one thing you never, ever put in a trap.
And what would that be, sir?
Scopo, tro, no, flo, jo, co, fo, to, do.
No, bo, ho, sho, co, ro, to, so. Bokotozo, go, bafo, pa, jo. Maho.
Do you actually get paid, though? Do they give you money?
The beast and his armies shall rise from the pit to make war against God.
I'm sorry?
Apologies. I said, I hope you enjoy your meal.
Dear God, what is it like in your funny little brains? It must be so boring.
It's the human male from the Institute. What's he doing here? Suggest we melt his brain using projectile acid fish, then interrogate him. Other way around.
What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response, were you even close to anything that could be considered a rational thought? Everyone in this room is now dumber for having listened to it. I award you no points, and may God have mercy on your soul.
Kompot 366, Habimus Midorn. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 366. Kompot, den ich, na, sagt die Zeit.
It is 9:50.
Jawohl. Am heutigen super kalten, aber dafür windstill und deswegen geht's nämlich wieder, Freitag, dem 15. März 2013 aufgenommen habe, Tag 74. Habe ich die letzten paar Wochen gar nicht angesagt. Und das Intro, das kann Spuren von verschiedenen Fernsehserien enthalten. Also Dr. Wer und Sherlock. Ich habe die Folgennummern aber nicht im Kopf. Und deswegen, der Ud ist übrigens Folge 8 aus der zweiten Staffel. Ja. So, und was ihr hier aber auf die Ohren kriegt, ist nicht so sehr Habemus Quietsch, sondern wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive kleinen Spuren von Mafia und ein bisschen was aus dem Space und einer Gugokalypse. Und was ihr jetzt aber konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, nur echt mit ein paar Fanboy-Nachrichten, ein bisschen was an Mafia, zwei Space-Meldungen und der Rido-Kalypse. Minus 6 Grad, eisfoggige. Kann ich so nicht bestätigen. Cold Greetings. Ist nämlich sonnig. Und wenn es minus 6 sind, dann Comfort Level ist minus 6. Es könnten aber auch minus 7 Grad sein, die dann windchillen wie minus 7. Weil der Wind macht zwischen 0 und 2 km/h jetzt aus dem North. Also fast nichts. So. Und dann kommen wir in der Fanboy-Ecke ein. Da gibt es irgendwie einen App-Store-Fix. Und zwar, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist der Witz der, dass der App-Store bisher nicht konsequent alles irgendwie über irgendwelchen SSL-Quark laufen lassen hat. Und man dem dann deswegen irgendwie Zeugs irgendwo unterjubeln konnte, wenn man denn in die Kommunikation reingekommen ist. Was man üblicherweise ja eigentlich nicht tut in einem braven Netz. Aber da wird jetzt irgendwie mehr über SSL abgekaspert. Und deswegen ist das jetzt alles so viel sicherer. Oder wie es hier Terverge formuliert. Last July, a security researcher at Google discovered a number of vulnerabilities in Apple's iOS App Store that stemmed from Apple's failure to implement HTTPS encryption. Some 6 months later, Apple finally started using HTTPS in the App Store. Now the researcher has released his findings and the issues that could have plagued iOS users had the exploits become widely utilized. Also, es gab da Sicherheitsschwankungen, die waren aber nicht so verbreitet bekannt, dass die irgendwo ausgenutzt worden wären, also zumindest nicht in Stückzahlen. Und wären die aber genutzt worden, dann wären böse Dinge passiert. Natürlich froh. So, und also da hat irgendwie ein Security Research Fritze sich gemeldet und hat da jetzt halt veröffentlicht, was hätte alles passieren können. Schlimme Dinge. Ja. Angeblich präzipitiert es. Nein, es präzipitiert nicht. So, dann gab es A5 TV, weil nämlich am Sonntagabend sich rausgestellt hat, es gibt ja da irgendwie einen neuen Apple TV mit irgendwie Dollar neuer CPU und von der Nummer auf der CPU hatte man ja mutmaßen können, okay, das ist irgendwie ein A5X in kleinerer Breite, wo dann Herr Arment die Puzzleteile zusammengelegt hat und auf die Idee kam, naja, das kann dann eigentlich nur eins heißen. Apple probiert aus, eine A5-CPU in kleinerer Leitungsbreite für eine A5X-CPU für ein Mini-iPad mit retiniertem Display. Na, weil der Unterschied zwischen A5 und A5X war ja, dass da die Grafik besser war für ein retiniertes Display. Weil für ein retiniertes Display braucht man halt eine Grafik, die mehr Rums hat. So, und da stellt sich jetzt aber raus, nein, die CPU ist gar keine verkleinerte A5X, wie Anantec damals vorhergesagt hatte, was dann die Frage aufwirft, was ist es denn dann? So, und da konnte man dann irgendwie mutmaßen, naja, vielleicht ist irgendwie ein anderer Produzent als Samsung. Stellt sich aber auch raus, nö, ist es auch nicht. Also so richtig klar ist jetzt nicht, was Apple damit bezweckt, da eine andere CPU da reinzuhauen. Aber, ja. When we thought it was an A5X, it was quite interesting, since there's not much reason for an Apple TV to use an A5X. It was easy to draw the Retina iPad Mini conclusion, since not much else made sense. Now that we know it's most likely the same CPU as before but die shrunk again, it's much less interesting. It could be a trial run of TSMC's fabs to move more of Apple's component business away from Samsung. It could be a 28 nanometer process test preceding large scale use in a future A7 CPU. It could be gearing up to be used in a cheap iPhone or iPad mini, or it could just be a way to get a bit more profit and battery life. Und anders ausgedrückt, nichts Genaues wissen wir nicht. Aber es sieht nicht danach aus, als wäre das jetzt irgendwie die eine große Neuerung, auf die wir alle gewartet haben. Das Zeichen, dass wir da ein retiniertes Mini-iPad kriegen. Und das schon übermorgen. Oder so. So, dann gab es die Store-Geschichte auch nochmal bei Heise. Apple hat schon länger bestehendes Sicherheitsproblem in seiner App-Store-Anwendung für iOS-Geräte behoben, wie der Google-Forscher Elie Burstein in seinem Blog schreibt, hat er bereits im Juli 2012 Apple mitgeteilt, dass aktive Inhalte nicht standardmäßig per SSL übertragen werden. So war es über verschiedene intermittelnde Angriffe möglich, den Datenverkehr zwischen Apple und der Nutzer zu manipulieren. Zum Beispiel gab es die Möglichkeit, falsche Apps auszuliefern oder gar Passwörter über einen gefälschten Prompt abzufangen. Außerdem war es möglich, Nutzern falsche OPEDA-Tests unterzuschieben und Installationen oder OPEDA-Tests zu verhindern. Ja, also Weltuntergang, Weltuntergang, Weltuntergang. So, aber jetzt, wo sie den ganzen Quark SSL verschlüsselt machen, ist das mit dem Weltuntergang dann doch nicht ganz so in näherer Zukunft. Blablub. Die Probleme wurden nun abgestellt. Apple ist dazu übergegangen, alle aktiven Inhalte innerhalb der App-Store-Anwendung zu verschlüsseln. Dazu heißt es in Apples offiziellen Webserver-Notifications und lapidar für iTunes, Apple.com, Active Content is now served over HTTPS by default. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, warum das dann irgendwie länger gedauert hat, als man eben 5 Minuten und dann stellt man es ein und fertig. Also ich meine, ja, da müsste die Hardware hinter den Servern ein bisschen mehr rechnen. Oh mein Gott. Ja. So, dann gab es Japarten, weil nämlich am Montag irgendwie das Kartenmaterial in Japan besser wurde. Beziehungsweise am Montag hat 9to5Mac es berichtet. Und zwar ist der Hintergrund der, das war ja die Geschichte, die irgendwie 6.1.1-Beta damals als Verbesserung mitgebracht haben sollte. Was bei mir eh die Frage aufwarf, warum denn irgendwelche Kartenveränderungen mit einem Betriebssystem-Update auf den i-Geräten zusammenkommen müssten. So, jetzt sollen irgendwie die Kartenverbesserungen schon da sein. Auch ohne das 6.1.3, wie das Ding ja jetzt heißt, rausgekommen ist. Okay. Ja, nur, es ist, ja, was dann irgendwie die Frage aufwirft, okay, und was ist jetzt dann in 6.1.3 Dolles drin? Also ich meine irgendwie den einen Evasi 0N Sicherheitsschwankungsfehler haben sie ausgebaut. Ja, aber ansonsten irgendwie nichts, was danach aussah, als wäre es irgendwie gigantisch wichtiges Ausrufezeichen, Ausrufezeichen Feature. Von daher, ja. Oder anders ausgedrückt, blub. So, sieht jetzt irgendwie nicht danach aus, als wäre da so unheimlich viel Druck hinter 6.1.3, weil bewegt hat es sich inzwischen noch nicht wieder. Aber ja. So, dann gibt es Enfing C. Und zwar hat ein China Times gerüchtet, dass eine taiwanesische Firma Chipbond Touch Display Drivers and Chips für ein iPhone 5S liefern würde. Blablub. Und dann haben sie sich dann auch wieder zusammengereimt. Ja, da ist dann auch NFC drin und Fingerprint, Sensor und bla und bla und bla. Wobei mir irgendwie zu NFC einfällt, bin ich eigentlich der Einzige, der noch im Gehörgang hat, dass zu NFC war es Anantech, auf jeden Fall technisch begründet ist mit dem iPhone 5 Gehäuse und nur dem Gehäuse schon die Aussage gab, da ist gar nicht genug Platz drin, um einen NFC-Sender, Empfänger, whatever, unterzubringen. Der braucht halt eine gewisse Öffnung. Die ist da nicht. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Tatsache, dass keine neuen Außenteile aufgetaucht sind, darauf hindeuten, dass die Außenteile vom nächsten iPhone die gleichen sind wie die Außenteile, also der Rahmen, wie das 5er iPhone, legt das nahe, dass da genau dieselben Constraints rumstehen, weil wo soll denn da der Platz sein für ein NFC, für eine NFC-Antenne? Na, also, das ist so irgendwie, da denkt wieder keiner drüber nach. Aber wenn man dann mal die Meldungen vom letzten Jahr noch im Hinterkopf hat, dann kommt man irgendwie auf den Trichter, okay, also das riecht komisch. So, und das mit dem Fingerabdrucksensor, ne, das war ja, da haben sie sich doch irgendwie im August, ist mir doch gerade kürzlich erst noch wieder aus dem Feed über den Weg gehuscht, hatten sie sich doch da irgendwie Authentec oder so, hieß die Firma, glaube ich, gekauft. So, und die stellt halt auch irgendwelche Fingerabdrucksensortechnik her. So, und da war dann irgendwie die Meinung, ja, die haben sich die Firma gekauft, um dann Fingerabdrucksensoren ins nächste iPhone einzubauen. Naja, das 5er iPhone kam und es war nichts Fingerabdruckiges drin. Warum dann irgendwie in einem mutmaßlich 5S genannten iPhone Fingerabdrucksensortechnik drin sein soll, könnte mir bei Gelegenheit nochmal irgendwer erläutern. Na, also, ich sehe es einfach nicht. Aber, nur, ich meine, ich habe ja letztes Jahr, ich meine, im August war es auch noch, wo ich da meinte, naja, also die Außenteile, das riecht komisch, die sind's nicht. Das mit dem Dock-Connector stimmt ja auch alles nicht, alles falsch. Wo dann irgendwie die Realität bewiesen hat, dass es doch nicht so falsch war. Ja, ja. Daraus lerne ich mache keine Vorhersagen, wo ich sage, das ist, oder wenn ich Vorhersagen mache, bei denen ich mir ganz doll sicher bin, dass das totaler Blödfug ist, kann mir halt passieren, dass dann die Realität vorbeikommt und beweist, dass meine Aussage totaler Blödfug war und die Vorhersagen dann doch richtig lagen. Ja, na, also kann sein, dass sie irgendwie NFC einbauen, aber dann wüsste ich gerne mal, wie sie um das Problem rumschippern, was halt den Sensorplatz angeht, ne, den Antennenplatz, weil an sich dachte ich, da wäre kein Platz. So, von daher schauen wir mal. Na, also meine Sachen abgesehen, ich sehe auch immer noch nicht irgendwo, wo man NFC unbedingt haben wollen würde. Aber okay, Passbook habe ich jetzt auch noch nie selber eingesetzt. Oder gar eingesetzt gesehen. Aber hey. So, dann ist am Dienstag mir in die Finger gefallen, 12D78, irgendwie mal wieder ein neues Bild von 10.8.3. Gen, zwei Bildnummern höher als das Ding, was irgendwie eine Woche vorher rausgesapscht war. Gen, gen. Was dann allerdings auch irgendwie wieder ein Beweis dafür war, dass die Aussagen so, ja, aber wenn es jetzt bei Mitarbeitern intern verteilt wird, dann ist es ja schon fertig. Naja, also wenn danach dann noch irgendwie zwei Bildnummern höher ein Bild rausfällt, dann ist es wohl nicht ganz komplett fertig gewesen. Nu? Schwupp. Und dann ist aber gestern passiert, wo ich nicht mehr drauf zu hoffen gewagt hatte. Und zwar ist irgendwie 10.8.3 öffentlich geworden. So, und was ist da drinne? The ability to redeem iTunes gift cards in the App Store using Mac built-in camera. Yum, yum. Bootcamp support for installing Windows 8. Was übrigens Gerüchten zufolge interne Versionsnummer 6.2 ist. Bootcamp support for Mac with a 3 TB hard drive. A fix for an issue that could cause a file URL to quit apps unexpectedly. Ja, groß F, file, Doppelpunkt, slash, Krawump. A fix for an issue that may cause Logic Pro to become unresponsive when using certain plugins. A fix for an issue that causes audio to stutter on 2011 iMacs. Includes Safari 603. Blablabla. Blab. So, und was hat daran jetzt irgendwie seit November gedauert? Also der Groß-F-File-Bug, der ist ja auch erst relativ kürzlich reingekommen. Der Fix. Weil den ja auch irgendwie keiner bemerkt hatte. Peinlich das. Aber ja. Na, und dann ist ausgedrückt, ich weiß jetzt schon, was ich gleich machen werde, wenn ich mit dem Podcasten fertig bin. Zu Hause. Also Podcasten im Sinne von mir den Quatsch hier aufnehmen und nach Hause fahren und das Ding aber auch fertig produzieren und auf den Server hochladen. Dann werde ich nämlich hingehen und werde meine MacBook Air-Sammlung aktualisieren. Vorher nicht. Weil nicht, dass da irgendwas schief geht und ich das dann mit dem Produzieren nicht mehr hinkriege. So, dann gab es, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, Google hat ja mal ein Videoformat, ein Video-Encoding gekauft und dann behauptet, das sei aber lizenzfrei und keine Patente und was nicht alles. Das haben sie dann ja WebM genannt. Da stellt sich raus, dass Google jetzt an die MPEG Licensing was ist denn das? MPEG LA. Licensing Agency, Authority, whatever. Also da zahlen sie jedenfalls jetzt Geld. Ah, hoch. Ich dachte, die Patente, die die MPEG LA vertritt, da wäre WebM ja fein raus. Stellt sich raus, nein, ist es offensichtlich nicht. Wenn Google dafür Geld bezahlen muss, dann ist es wohl nicht so patentfrei, wie sie es gerne hätten. Dann gibt es mindestens ein Patent, was jetzt ganz böse verletzt in einer Ecke liegt und jammert. Wobei, da gab es dann auch Fefe, der dazu dann meinte, Google hat sich mit dem MPEG LA geeinigt. VP8 ist jetzt offiziell nicht mehr von Lizenzforderungen der MPEG-Mafia bedroht. Das Press-Relais-Ase klingt für mich, als sei da Geld geflossen. Aber bei uns wird nicht nur nichts gegen diese Patentschutzgeld-Scheiß unternommen, sondern das BKA soll gegen Cyberkriminelle vorgehen. Also, ich weiß nicht, seit wann Trollfe eigentlich zum Google-Fanboy geworden ist. Aber ein, ja, die böse MPEG-Mafia. Die haben irgendwie jeden Furz an Technologie patentiert, den man patentieren kann. Und dann kommt da Google und sagt, hier, wir haben hier ein Video-Encoding, das ist völlig patentfrei. Stellt sich raus, na offensichtlich nicht. Okay. So, dann gab es Erwarten. Weil nämlich der deutsche Avast-Distributor Avadas, dessen Shop unter anderem über die Domain avast.de erreichbar war, ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Im Netz kursieren Datenbankauszüge mit den persönlichen Daten von über 16.000 Personen, darunter so unwesentliche Dinge wie Bankverbindungen, Mailadressen, Geburtsdaten, Anschriften und Passwort-Hashes. Motorflugzeug. Das erste heute. Keine Chance, was zu sehen. Der Himmel ist zwar knallblau, aber keine Chance, irgendwas zu sehen hier. So, oder anders ausgedrückt, huch, dann gab es ja auch irgendwie, welcher Virenscanner war das, der irgendwie eine Webtrust-DLL, oder irgendwie, also eine Windows-Systemdatei für böse erachtet hat, die dann mal eben unauffällig weggesperrt hat, wonach man dann irgendwie das Windows auch in die Tonne treten konnte, weil es dann nicht mehr booten wollte. Weil es ja doch tatsächlich irgendwie auf die Datei ankam. Oh, huch. Ich meine, AVG war das. Also, bedauerliche Einzelfälle, wo man sich irgendwie immer fragt, testet diese Scanner niemand vom Hersteller vorher einmal irgendwie gegen eine Windows-Kiste gegenlaufen lassen? Wenn es auch nur eine einzige Windows-Datei nimmt und für böse erachtet, ist irgendetwas an dem Scanner nicht in Ordnung. Na, man kann sich ja so einen reinen Raumrechner hinstellen, der redet nicht mit der Außenwelt, der kriegt da immer nur neue Versionen von dem 4- und 5-Scanner. Und wenn der dann meint, so hier, da, ploink, die Datei, die quarantänisiere ich mal und jetzt bootet Windows nicht mehr, dann weiß man, okay, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber hey. So, Neues von der Mafia. Das hat ein bisschen gedauert, bis da Meldungen aufschlugen, weil irgendwie diese Woche die Mafia dann doch irgendwie erstaunlich ruhig war. Aber es gibt immerhin ein Abzockgesetz, weil das Bundeskabinett hat nach einigem Hin und Her am Mittwoch einen Gesetzentwurf gegen unseriöse Geschäftspraktiken beschlossen, der vor allem das Abmahnunwesen einschränken will. Im Einklang mit dem Vorschluss des Justizministeriums soll der Streitwert bei ersten Abmahnungen wegen einfacher Urheberrechtsverletzungen pauschal auf 1.000 Euro gesenkt werden. Es werden jetzt schon Wetten angenommen, dass es dann keine Abmahnungen wegen einfacher Urheberrechtsverletzungen mehr gibt, sondern dass es natürlich alles höchst komplizierte Fälle sind, die leider nicht mehr unter die Regelungen des Gesetzes fallen. Na, also ich meine, hallo, die Kosten für eine Abmahnung sind pro forma aktuell auch schon begrenzt. Und trotzdem gibt es irgendwie keine größere Anzahl Fälle, die unter diese Begrenzung rutscht. Sondern es sieht mehr danach aus, dass dann halt die Formbriefe der Abmahnanwälte entsprechende Formulierungen enthalten. So ja, und weil sie ja aus Gründen fällt das hier nicht unter die Regelung und deswegen zahlen sie viel mehr. Ja, aber hey, weil die dafür zu erhebenden Anwaltskosten sollen laut Papier 155,30 Euro betragen. Anfangs wollte das Justizressort den Streitwert auf 500 Euro begrenzen und die Abmahngebühren so noch weiter drücken, aber dagegen waren Verbände der Unterhaltungsmafia sowie CDU-Politiker Sturm gelaufen. Na, was hat eigentlich die Unterhaltungsmafia mit Abmahngebühren am Hut? Man wird ja doch so irgendwie ganz naiv meinen, dass die Unterhaltungsmafia Unterhaltungszeug verkaufen will und nicht Anwaltsgebühren haben. Aber ganz offensichtlich ist Zeugs verkaufen kein Geschäftsmodell von denen mehr, sondern Leute abmahnen. Umstritten waren lange die Ausnahmeregelungen für eine solche Deckelung. Die Gesetzesbegründung erläutert nun, dass von besonderen Umständen des Einzelfalles abhängig gemacht werden dürfe, ob die Bestimmung greift. Das wäre etwa eine in relevantem Ausmaß vom üblichen Maß abweichende Anzahl oder Schwere der Rechtsverletzung. Blablob. Bullshit. Na, also das ist genauso wieder der zahnlose Tiger wie alle anderen Regelungen, die irgendwie Abmahnmissbrauch reduzieren sollten bisher auch. Ja, dann muss halt der Formbrief angepasst werden. Oh mein Gott, da wird ein Anwalt tatsächlich mal 5 Minuten etwas tun müssen, um danach dann wieder ewig lange Geld verdienen zu können. Letztlich dürften angesichts dieser recht unbestimmten Ausführung erst wieder die Gerichte entscheiden, ob und wann diese Hürde überschritten wird. Die Regierung selbst geht ja davon aus, dass der Streitwert in Höhe von 1.000 Euro in den allermeisten Fällen von Privatpersonen im digitalen oder analogen Umfeld begangenen Urheberrechtsverletzungen angemessen wäre. Blablab. Also, na, ich gehe mal davon aus, das ist Bullshit. So, und wenn dann auch noch so Figuren wie Günther, das Arschloch Krings, Vizechef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, den Ansatz gemeinsam mit seinem Kollegen Michael Kretschmer ausdrücklich begrüßt und die beiden Christzensoren, die das geplante Limit für Anwaltskosten als Fortentwicklung der bestehenden Abmahndeckelung im Gesetz zur zivilrechtlichen Urheberrechtsabmahnung Blafasel bezeichnen. Ja, Fortentwicklung. Er meinte, die Regelung, die jetzt schon nicht funktioniert, machen wir einfach mal ein bisschen, drehen wir mal ein bisschen dran. Und das ist jetzt eine Fortentwicklung. Weil, wo funktioniert die Regelung denn bisher? Der Bimbis-Verband Musikmafia-Industrie hatte im Vorfeld darauf verwiesen, dass die Zahl der in Deutschland versandten Abmahnungen in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen sei. 2012 seien 22.000 solche Anwaltsschreiben verschickt worden. Was dann irgendwie bei mir die Frage aufwirft, Moment, wieso weiß ein Bundesverband Musikmafia, wie viele Abmahnschreiben rausgegangen sind? Ha, aber hey. Also, die ziehen sich irgendwelche Zahlen aus dem Arsch. Also, ich gehe mal davon aus, es wird nichts helfen. Aber hey. Netter Versuch. So, Stadler dazu. Der hat dann nämlich auch einen länglichen Text geschrieben. Weniger erfreulich ist der Teil des Gesetzes, in dem die Beseitigung von Missständen bei urheberrechtlichen Abmahnungen zum Ziel hat. Denn die einzige Maßnahme, die der Gesetzgeber ergreifen will, ist, wieder einmal, die Deckelung der Anwaltskosten bzw. des diesbezüglichen Erstattungsanspruchs. Dies will man durch eine Änderung des Gerichtskostengesetzes erreichen, die den Gegenstandswert des Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchs gegenüber einer natürlichen Person, die urheberrechtliche Werke nicht für ihre gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit verwendet und nicht bereits wegen eines Anspruchs desselben Rechtsinhabers zur Unterlassung verpflichtet ist, auf Euro 1000, festgelegt. Das ist auch ein Satz, der macht nur geschrieben Sinn. Aber hey. Allerdings macht das Gesetz die Einschränkung, dass dieser Wert nach den besonderen Umständen des Einzelfalls unbillig sein kann, was den Gerichten wiederum ermöglicht, hiervon abzuweichen. Wenn man sich die aktuelle Abmahnpraxis beispielsweise in der in letzter Zeit recht klagefreudigen Rechtsanwälte Waldorf Frommer anschaut, dann erkennt man, dass derzeit in vielen gerichtlichen Verfahren Anwaltskosten aus einem Gegenstandswert von Euro 10.000 in Höhe einer 1,0 Geschäftsgebühr geltend gemacht werden, sowie zusätzlich Schadensersatz zwischen Euro 400 bis hinein in den vierstelligen Bereich. An diesen Schadensersatzforderungen wird sich nichts ändern. Vielleicht wird man sogar versuchen, die Reduzierung der Anwaltskosten durch eine Erhöhung der Schadensbeträge zu kompensieren. Womit das Ding dann auf der Seite umkippt. Aber es wird die Kosten nicht signifikant reduzieren, ist schon abzusehen. Aber ja, macht das Gesetz. Wenn es euch glücklich macht. Die Anwaltskosten belaufen sich bei den genannten Beispielsfall mit einem Streitwert von 10.000 Euro derzeit auf 506 Euro. Wenn man den Streitwert auf 1.000 Euro reduziert, ergeben sich bei Ansatz einer 1,0 Gebühr Anwaltskosten von Euro 102. Andere Kanzleien rechnen auf Basis einer 1,3 Gebühr ab, was zu Anwaltskosten von 130,50 Euro führen würde. In dem gebildeten Beispielsfall würde sich die Klageforderung also um ca. 400 Euro reduzieren. Im Falle von außergerichtlichen Einigungen bleibt abzuwarten, wie sich die Neuregelung tatsächlich auswirken wird. Na, also, ist ein netter Versuch, aber es ist halt absehbar, dass die Mafia sich davon nicht unterkriegen lassen wird. Ja, und wenn die Mafia dann schon nickt, kann man wissen, okay, da kommt nichts. So, Neues vom Space. Und zwar hat die NASA der 12. gewesen? Dienstag, groß verkündet, ja, Curiosity hat Bestandteile entdeckt auf dem Mars, die Grundbestandteile von irgendwas könnte biologisch werden sein könnten. Blablabla. So, wo allerdings irgendwie der Überraschungsgehalt eher gering war, weil genau diese Bestandteile waren genau da, wo der Rover jetzt darum steht, schon erwartet worden, weil deswegen ist der Rover genau dahin geschickt worden. So, das heißt, die Entdeckung ist jetzt, sie haben am Boden bei chemischer Analyse von Gesteinsprobe, Curiosity hatten wir ja kürzlich erst festgestellt, sie haben tatsächlich gefunden, was aus dem Orbit fernbeobachtungsmäßig schon erwartet worden war, was da zu finden wäre. Blablabla. Oder wie es hier dpa formuliert. Eine Gesteinsanalyse des Rovers Curiosity lässt nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA den Schluss zu, dass auf dem Mars einst mikrobielles Leben möglich war. Wir haben eine einst bewohnbare Umgebung gefunden, sagte NASA-Manager John Grotzinger. In einer Anfang Februar vom Rover Curiosity auf dem... Wie auch immer. Wo war ich stehen geblieben? In einer Anfang Februar vom Rover Curiosity auf dem Mars entnommenen Gesteinsprobe seien unter anderem Spuren von Schwefel, Stickstoff, Phosphor und Kohlenstoff gefunden worden. Alles chemische Stoffe, die bei der Entstehung von Leben eine wichtige Rolle spielen. Die allerdings genau an der Stelle halt auch erwartet worden waren und von daher ist der Überraschungsgehalt gering. Von daher, ja. So, dann ist der Android-Chef Andy Rubin gegangen. Und zwar, having exceeded even the crazy ambitious goals we dreamed of for Android, and with a really strong leadership team in place, and he's decided it's time to hand over the reins and start a new chapter at Google. Blablabla. Also, der Android-Chef wechselt irgendwo anders innerhalb von Google hin. Ich weiß, wo er mit definitiv nicht hinwechselt. Produktmanager von einem Rida. Aber ja. Also, blob. So, genau. Und dann, die Horrornachricht gestern, in der Nacht zu gestern, vermeldet Google, ja, wir machen mal wieder Spring Cleaning und das heißt, wir stampfen ein paar Sachen ein, die ja sowieso keiner braucht, sowas wie, was war's, Caldev, Ich dachte, ihr habt gerade irgendwie Microsoft gesagt, nein, also hier das ActiveSync-Protokoll unterstützt ihr nicht mehr, sollen die Leute noch CalDAV machen. Aber vielleicht habe ich doch irgendwas falsch verstanden. Und zwar kündigt Google an, den Google Reader, den ultimativen Feedreader, den ungefähr jeder benutzt, der einen Feedreader im Netz benutzt, mit ganz wenigen Ausnahmen, zum 1.7. abzuschalten. So, das wirft dann nämlich das Problem auf, so im, ja, so den Google Reader habe ich als Infrastruktur hinter meinem gesamten, wo hole ich meine Nachrichten für Podcasts her? So, jetzt habe ich mir auch schon überlegt, was ich denn irgendwie Kreatives machen kann. Naja, also ich könnte sämtliche Feeds in NewsRack reinhacken, das habe ich gestern mal probeweise einmal gemacht. So, ohne Sync. Geht auch. Haken daran ist, dass der halt dann jedes Mal beim Aktualisieren sämtliche Feeds abklappert, was bei den, wie viele Feeds waren jetzt so am Ende? 1000? Dann doch irgendwie ein bisschen viel ist und so überhaupt keinen Spaß macht. Und deswegen habe ich dann beschlossen, okay, also so nicht. Und ja, jetzt muss ich halt einfach mal gucken. So, nur bis 1.7. haben wir Zeit. Und der Witz an diesem Reader-Abschaltgedöns ist ja, Google hat ja vorher mal irgendwann, als es noch andere Feedreader gab, die einfach in Grund und Boden gestampft, indem sie einfach ein besseres Angebot auf den Markt geworfen haben und kostenlos. Na, also preislich konnte man es nicht unterbieten und von den Leistungen her war es halt schwer, da noch was zu tun. Und Witz an der ganzen Geschichte, warum sie das Ding denn jetzt abschalten, ist, dass also da hat ein ehemaliger Projektmanager hat da mal so ein bisschen Einblicke durchblicken lassen, so ja, sie wollten da irgendwie in den vergangenen Jahren schon immer mal das Team abschalten. Und wo haben wir es denn? Also 2008 hatten sie die Idee, Open Social mit den Leuten zu bauen. 2009, let's pull the team off to build the Buzz. 2010, let's pull the team off to build Google Plus. Und der Witz an der Sache, also die für mich verständlichste Begründung war so, ja, sie haben ja 2011 war es, glaube ich, als sie die Sharing-Funktionen vom Google Reader abgeknipst haben, so frei nach dem Motto, sollen die Leute halt auf Google Plus sharen. Was anderes ist, Google Plus benutzt ja sowieso keiner. Da haben sie im Kern den Social-Stein rausgezogen, ne, weil Social konnte der Reader ja vorher schon ganz gut. Und das ohne irgendein Social-Network außenrum haben zu müssen. Und wenn sie sich jetzt beschweren, die Leute benutzen die Sharing-Funktionen ja nicht. Ja, ach, weil ihr sie so scheiße gemacht habt, dass sie keiner benutzen will. Ja. So, und jetzt ist das Ding halt seit 2010 auf dem sterbenden Ast. Und ja, endet dann halt zum 1.7. So, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, okay, also wenn sie jetzt den Google Reader einstampfen, dann ist bis Feedburner nicht mehr weit. Und ja, was jetzt halt passiert, ist ganz viele Leute, die jetzt plötzlich alle aufwachen, so hoch, unsere Infrastruktur braucht aber den Google Reader. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, was wir denn irgendwie Kreatives anderes machen können. Ja. Also da gab es irgendwie vom Doppel-E-Reader eine Aussage, so ja, der wird nicht sterben damit. Ja, es ist die eine Funktion, die im Moment auf dem iPhone unterstützt wird, wie man ohne Google Reader auskommt, ist so ein selber gehostetes, kann man 30 Geldeinheiten für die Software auf den Tisch legen. Dings. Dann gibt es irgendwie Feedly. Die wären mir ja fast sympathisch, wenn deren App nicht einen auf Zeitung machen würde und mir schlicht und ergreifend keine Möglichkeit gibt, eine billige, simple, ungrafische Liste von ungelesenen Einträgen vor die Nase zu halten. Und die andere Alternative, die ich mir jetzt noch überlegt hatte, so ja, okay, ich dampf meine Feedliste ganz extrem auf das Nachrichtenrelevante runter und hau mir das in NewsRack rein und lass die ganze Synchronisierungsscheiße dann halt sein und dann habe ich halt zumindest podcast-taugliche Nachrichtenliste und für alles Weitere muss ich dann halt gucken. So, schön ist das alles nicht. Und ja, also was jetzt halt passieren wird, ist, es wird irgendwie die eine oder andere Alternative geben. So, ob die dann gut sind, ist dann die andere spannende Frage. Aber Alternativen werden jetzt gerade gesucht. Händeringend. So, von daher schauen wir mal, was da noch rumkommt. Ja. So, und dann gibt's eine Meldung, bei der mir irgendwie in den letzten Wochen aufgefallen ist, dass ich die eigentlich mal vermelden wollte und eigentlich aber irgendwie immer ausgelassen habe, weil ja, wenn ich am Ende vom Outline ankomme und dann hier den Podcast zumache, dann, was nicht im Outline steht, vergesse ich halt. Und zwar die Geschichte mit Schulung in weit weg. hatte ich ja schon mal angedroht, dass da irgendwie Schäfe was in der Planung hat. Da ist irgendwie der neueste Planungsstand, nämlich der, dass ab Anfang April, wenn ich da mich jetzt nicht im Kalender verguckt habe, ist das dann die Folge 369, sich abzeichnet, dass da irgendwie dieses Schulungsding sie losgehen könnte. Aber bestellt ist das ganze Zeug für irgendwo hier. So, das heißt, nicht in weit weg, immerhin. Wo ich dann so die dumpfe Hoffnung habe, dass ich dann da auch Nachrichten situationsmäßig immer noch genau mitkriege. So, mal davon abgesehen, dass ich mich auch weigere, den Google Reader viel zu früh zu verlassen, solange es nicht eine wirklich funktionierende Alternative gibt. Da ist mir jetzt gestern auch noch irgendwie fürs iPad Mr. Reader in die Finger gefallen, der auch ganz hübsch ist und so oft aktualisiert wurde, dass ich auch noch die dumme Hoffnung habe, dass der anders als Newsrack auch noch vorher eine Aktualisierung kriegen könnte, weil Newsrack ist jetzt auch schon über ein Jahr alt, der kann auch nicht mal das iPhone 5 unterstützen. So, ich meine, dass man da irgendwie überhaupt eine OPML-Datei reingeschleust kriegt, habe ich dann auch nur mitgekriegt, weil irgendwo im Netz die Behauptung rumstand, das könne gehen. Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert. Ne? So irgendwie per iTunes-File-Sharing kriegt man keine Datei rein. Da ist der nämlich nicht angemeldet. Okay, andere lustige Alternative. Was passiert, wenn ich mir das Ding per E-Mail aufs iPad beamo und dann eine Open With? Also eine XML-Datei, so wie sie als Subscriptions XML aus dem Google-Reader rauspurzelt? Nein, aber wenn wir sie umbenennen in OPML, dann bietet sich da plötzlich eine Open in Newsrack-Option. So, ne? Oder anders ausgedrückt, ich werde jetzt bei Gelegenheit mal meine Nachrichtenfeed so weit runterdampfen, dass ich das, was ich tatsächlich für Nachrichten brauche, da reinschleusen kann. Weil ich will auch nicht auf den Desktop zurück müssen. Weil vom Desktop ins Outline rein copy-pasten macht keinen Spaß. So, ne? Von daher, ja, schauen wir mal. Also da wird es in nächster Zeit nicht ganz unspannend. It's. Na, also ich meine, eigentlich gibt es auch überhaupt keinen wirklich triftigen Grund, den Google Reader abzuschalten. Weil der läuft, der hängt irgendwo als Fenerliven-Komponente hinter dem Crawler, der die Feeds sowieso aufsuchen kann und die eh angucken muss und kostet irgendwie ungefähr gar nichts. Na, irgendwie da so drei Server, wo der drauf läuft. Ne? Und ja, wir haben ja nicht genug User. Mhm. Ja, wie wenig User sie haben, hat man dann unter anderem daran erkennen können, wie viele Alternativ-Services dann alle unter dem Ansturm an so wenig Usern umgekippt sind. Newsblur, die nicht mehr erreichbar waren, der Old Reader, der keine Imports mehr macht. Und was weiß ich nicht noch alles. Also, ja. Für ein, das ist aber, das nutzt ja keiner, ist dann doch irgendwie ein erstaunlich lauter Aufschrei bei Twitter rumgegangen. Und B, also ich meine, was jetzt als Vorteil übrig bleibt, jetzt ist die Gelegenheit, was Hübsches, Neues zu machen. So, wenn sich da genügend Leute zusammentun, kann es was richtig Hübsches, Neues geben. Aber warten wir mal ab, was da noch rumkommt. So. Jawohl. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es, völlig überraschend, meinen Lieblingsschulchor. Und zwar mit einem Stück Musik, von dem ich noch genau weiß, dass das irgendwann letzten Oktober auftauchte. Nämlich ein Public Service Announcement für irgendwie Parks und Toll irgendwie so. Und zwar, also angekündigt hatte Mr. B, der Music Teacher, das ja schon vor einiger Zeit gehabt, zu dem Zeitpunkt. Und genau, 16.07. war das. Geht doch hier. Habe ich mir doch hingeschrieben. Wenn ich es mir hinschreibe, kann ich es doch auch erwähnen. Und zwar ist der Trick da der, dass sie irgendwie in irgendeinen Park raus sind und sich da mit großer Kamera-Equipment und so haben filmen lassen und dazu eben auch ein Stück Musik eingeübt haben, nämlich dreistimmig. Das eine Stück dreistimmige Musik, was sie in dem Jahr geübt haben, von dem ich zumindest weiß. Und der Titel heißt Somewhere Only We Know oder Somewhere Only You Know. Ich meine aber, We passt da besser. Und ist 3 Minuten 22 lang und ist so gut, dass ich gesagt habe, okay, und dahinter klebe ich jetzt aber nichts, was irgendwie vorher in dem Jahr schon gelaufen ist. Na, also genau genommen ist der Titel auf der Liste an Musik für, wenn da eine OP ausbrechen würde und ich in der Chormusikkiste Musik für den OP-Podcast rausholen wollen würde. Ist der, also auf der vierteiligen Liste ist er drauf. Aber bei einer dreiteiligen mit bei wäre, da müsste er sich mit den anderen auf der Liste rum, ich denen den Titeln kloppen, wer welchen Teil übernimmt. Aber ja. So, und gefolgt ist das Ganze dann von, ist gerade erst kürzlich veröffentlicht worden, TED 2013, Amanda Palmer. Die damit aufgefallen ist, dass sie irgendwie bei, was, Kickstarter? jedenfalls öffentlich Geld eingesammelt hat für, sie möchte gerne Musik machen, ein Album und so. Und hatte halt keinen teuren Musikverlag dahinter stehen. Und die hat dann nämlich sich da zum Thema The Art of Asking ausgelassen. 13 Minuten 47 ist das lang. Ja, als Video macht es ein bisschen mehr Sinn als ins Audio. Aber als Audio kommt die Botschaft auch noch rüber. Da sieht man dann zwar nicht die Gesten, die sie da macht und den significant Look, den sie drauf hat, das kriegt man halt nicht zu hören, aber ja, macht trotzdem Sinn. Und da sollte sich vor solchen Initiativen sollte die Mafia viel mehr Angst haben. Na, weil Musiker, die so viele Fans haben, die ihnen freiwillig Geld zukommen lassen, brauchen keine Mafia. So, und dann haben wir 9.45 Uhr. Sag ich ja. Teil 3 ist grün. So, und ich sag dann mal wieder, danke fürs Anhören, runterladen, streamen. Ach nee, vorher wollte ich noch im Feedback betteln, genau. Also, für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, weil ihr der Meinung seid, dass ihr eine hübsche Alternative zum Google Reader zum Beispiel zur Hand hättet. Irgendwas, was auf einem iPad synchronisiert. Weil ich habe mir jetzt in den letzten Monaten angewöhnt, auf dem iPad rumzudödeln. Und ja, Reader mit Doppel-E habe ich da auch in beiden Versionen, nämlich die iPhone- und die iPad-Version. Bin da allerdings, also mit der iPhone-Version, die hätte so von den Funktionen her das, was ich haben wollen würde. Sieht aber halt auf dem iPad scheiße aus. So, und die iPad-Version, die ist halt noch auf einem alten Stand, was so Funktionen angeht. Da ist ja noch irgendwie ein Update in der Planung irgendwo. Aber hey, also jedenfalls, für den Fall, dass ihr mir irgendwas zukommen lassen wollt an Nachrichten, Meldungen, wie auch immer, seid ihr herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, zum Beispiel per E-Mail an compiblog@gmail.com, na, solange bis Google auch Gmail einstampft, weil sie damit ja keine Google Plus verkaufen können. Wobei, da haben sie Anzeigen drin, theoretisch. Na, Feedburner haben sie ja auch erst die Anzeigen abschalten müssen, bevor sie dann den Rest von Feedburner abschalten können, weil der macht ja keinen Umsatz. Motor, Flugzeug. Also ihr könntet mir eine E-Mail an compiblog@gmail.com schicken. Ihr könntet einen Tweet oder eine app.nette Botschaft an den jeweiligen Account namens Compot adressieren. Ihr könntet allerdings auch ins compiblog.de gehen und da den Eintrag zu Compot 366 Teil 3 ausfindig machen und das Kommentarformular entsprechend betanken. Muss ich dann nur freigeben, damit es von außen sichtbar ist. So, und dann habe ich hier alles. Dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit PS22 Somewhere Only We Know und Amanda Palmer unter The Art of Asking. Und bis zum nächsten Mal, was dann in ungefähr vielleicht einer Woche sein könnte. Wobei die Wettervorhersage sich jetzt gerade auch wieder auf wird kalt und schneeig einstellt. Womit kalt und windstill komme ich jetzt klar. Da hatte ich Schlimmeres befürchtet. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Musik und Frau Palmer und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Simple things, simple things, we're happy gone. So I didn't always make my living from music. For about the 5 years after graduating from an upstanding liberal arts university, this was my day job. I was a self-employed living statue called the 8-foot bride, and I love telling people I did this for a job because everybody always wants to know who are these freaks in real life. Hello. I painted myself white one day, stood on a box, put a hat or a can at my feet, and when someone came by and dropped in money, I handed them a flower and some intense eye contact. And if they didn't take the flower, I threw in a gesture of sadness and longing as they walked away. So I had the most profound encounters with people, especially lonely people who looked like they hadn't talked to anyone in weeks. And we would get this beautiful moment of prolonged eye contact being allowed in a city street, and we would sort of fall in love a little bit. And my eyes would say, "Thank you, I see you." And their eyes would say, "Nobody ever sees me. Thank you." And I would get harassed. Sometimes people would yell at me from their passing cars, "Get a job!" And I'd be like, "This is my job." But it hurt because it made me fear that I was somehow doing something unjob-like and unfair, shameful. I had no idea how perfect a real education I was getting for the music business on this box. And for the economists out there, you may be interested to know I actually made a pretty predictable income, which was shocking to me given I had no regular customers, but pretty much $60 on a Tuesday, $90 on a Friday, it was consistent. And meanwhile, I was touring locally and playing in nightclubs with my band, the Dresden Dolls. This was me on piano, a genius drummer. I wrote the songs, and eventually we started making enough money that I could quit being a statue. And as we started touring, I really didn't want to lose this sense of direct connection with people because I loved it. So after all of our shows, we would sign autographs and hug fans and hang out and talk to people. And we made an art out of asking people to help us and join us. And I would track down local musicians and artists, and they would set up outside of our shows, and they would pass the hat, and then they would come in and join us on stage. So we had this like rotating smorgasbord of weird, random circus guests. And then Twitter came along and made things even more magic because I could ask instantly for anything, anywhere. So I would need a piano to practice on, and an hour later, I would be at a fan's house. This is in London. People would bring home-cooked food to us all over the world backstage and feed us and eat with us. This is in Seattle. Fans who worked in museums and stores and any kind of public space would wave their hands if I would decide to do a last-minute spontaneous free gig. This is a library in Auckland. On Saturday, I tweeted for this crate and hat because I did not want to schlep them from the East Coast, and they showed up care of this dude, Chris from Newport Beach, who says hello. I once tweeted, "Where in Melbourne can I buy a neti pot?" And a nurse from a hospital drove one right at that moment to the cafe I was in, and I bought her a smoothie, and we sat there talking about nursing and death. And I love this kind of random closeness, which is lucky, because I do a lot of couch surfing. In mansions where everyone on my crew gets their own room, but there's no wireless, and in punk squats, everyone on the floor in one room with no toilets, but with wireless, clearly making it the better option. My crew once pulled our van up to a really poor Miami neighborhood, and we found out that our couchsurfing host for the night was an 18-year-old girl still living at home, and her family were all undocumented immigrants from Honduras. And that night, her whole family took the couches, and she slept together with her mom so that we could take their beds. And I lay there thinking, these people have so little. Is this fair? And in the morning, her mom taught us how to try to make tortillas and wanted to give me a Bible. And she took me aside and she said to me in her broken English, "Your music has helped my daughter so much. Thank you for staying here. We're all so grateful." And I thought, this is fair. This is this. A couple months later, I was in Manhattan, and I tweeted for a crash pad, and at midnight, I'm ringing a doorbell on the Lower East Side, and it occurs to me, I've never actually done this alone. I've always been with my band or my crew. Is this what stupid people do? Is this how stupid people die? And before I can change my mind, the door busts open. She's an artist. He's a financial blogger for Reuters. And they're pouring me a glass of red wine and offering me a bath. And I have had thousands of nights like that and like that. So I couch surf a lot. I also crowd surf a lot. I maintain couch surfing and crowd surfing are basically the same thing. You're falling into the audience and you're trusting each other. I once asked an opening band of mine, if they wanted to go out into the crowd and pass the hat to get themselves some extra money, something that I did a lot. And as usual, the band was psyched, but there was this one guy in the band who told me he just couldn't bring himself to go out there. It felt too much like begging to stand there with the hat. And I recognized his fear of, is this fair? And get a job. And meanwhile, my band is becoming bigger and bigger. We sign with a major label. And our music is a cross between punk and cabaret. It's not for everybody. But, well, maybe it's for you. We sign, and there's all this hype leading up to our next record. And it comes out, and it sells about 25,000 copies in the first few weeks. And the label considers this a failure. And I was like, 25,000, isn't that a lot? They were like, no, the sales are going down. It's a failure. And they walk off. Right at the same time, I'm signing and hugging after a gig, and a guy comes up to me and hands me a $10 bill. And he says, I'm sorry, I burned your CD from a friend. But I read your blog. I know you hate your label. I just want you to have this money. And this starts happening all the time. I become the hat after my own gigs, but I have to physically stand there and take the help from people. And unlike the guy in the opening band, I've actually had a lot of practice standing there. Thank you. And this is the moment I decide I'm just going to give away my music for free online whenever possible. So it's like Metallica over here. Napster, bad. Amanda Palmer over here. And I'm going to encourage torrenting, downloading, sharing, but I'm going to ask for help because I saw it work on the street. So I fought my way off my label, and for my next project with my new band, the Grand Theft Orchestra, I turned to crowdfunding. And I fell into those thousands of connections that I'd made, and I asked my crowd to catch me. And the goal was $100,000. My fans backed me at nearly $1.2 million, which was the biggest music crowdfunding project to date. And you can see how many people it is. It's about 25,000 people. And the media asked, Amanda, the music business is tanking, and you encourage piracy. How do you make all these people pay for music? And the real answer is, I didn't make them. I asked them. And through the very act of asking people, I'd connected with them. And when you connect with them, people want to help you. It's kind of counterintuitive for a lot of artists. They don't want to ask for things. But it's not easy. It's not easy to ask. And a lot of artists have a problem with this. Asking makes you vulnerable. And I got a lot of criticism online after my Kickstarter went big for continuing my crazy crowdsourcing practices, specifically for asking musicians who are fans if they wanted to join us on stage for a few songs in exchange for love and tickets and beer. And this was a doctored image that went up of me on a website. And this hurt in a really familiar way. And people saying, "You're not allowed anymore to ask for that kind of help," really reminded me of the people in their cars yelling, "Get a job." Because they weren't with us on the sidewalk, and they couldn't see the exchange that was happening between me and my crowd, an exchange that was very fair to us, but alien to them. So this is slightly not safe for work. This is my Kickstarter backer party in Berlin. At the end of the night, I stripped and let everyone draw on me. Now, let me tell you, if you want to experience the visceral feeling of trusting strangers, I recommend this, especially if those strangers are drunk German people. This was a ninja master level fan connection, because what I was really saying here was, I trust you this much. Should I? Show me. For most of human history, musicians, artists, they've been part of the community. Connectors and openers, not untouchable stars. Celebrity is about a lot of people loving you from a distance. But the internet and the content that we're freely able to share on it are taking us back. It's about a few people loving you up close, and about those people being enough. So a lot of people are confused by the idea of no hard sticker price. They see it as an unpredictable risk. But the things I've done, the Kickstarter, the street, the doorbell, I don't see these things as risk. I see them as trust. Now, the online tools to make the exchange as easy and as instinctive as the street, they're getting there. But the perfect tools aren't going to help us if we can't face each other and give and receive fearlessly, but more important, to ask without shame. My music career has been spent trying to encounter people on the internet the way I could on the box. So blogging and tweeting, not just about my tour dates and my new video, but about our work and our art and our fears and our hangovers, our mistakes, and we see each other. And I think when we really see each other, we want to help each other. I think people have been obsessed with the wrong question, which is, how do we make people pay for music? What if we started asking, how do we let people pay for music? Thank you.